So, also wir standen also da mittendrin bei der Frage, wir sind immer noch bei diesem zweiten Schritt, dass ich hier erfahre, es soll mich geben. Von irgendwoher wird gesagt, dass es gut ist, dass es mich gibt, weil ich das selber nicht sagen kann. Ich stand ja auch nicht in dem Problem, mich zu schaffen oder nicht, nicht? Sondern ich war ja gar nicht da. Sondern das ist eben geschehen. Und jetzt ist die Frage, wie ist geschehen? Ist man wirklich als Zufallsprodukt oder wie auch immer? Oder ist man tatsächlich gewollt und gerufen? Und das ist hier gesagt und dann eben nochmal seinen Text, der hier hingehört. In der Wirklichkeit, die wir einzig erfahren, wird diese Trennung von Gott, Welt und Mensch überbrückt. Und alles, was wir erfahren, sind solche Brückenschläge. Also Gott selbst, wenn wir ihn begreifen wollen, verbirgt sich. Der Mensch, unser Selbst, verschließt sich. Und die Welt wird zum sichtbaren Rätsel. Nur in ihren Beziehungen tun sie sich auf.
Vielleicht auch noch mal, man ist selber nicht gefragt worden,
Ja.
ob man da sein will oder nicht, aber man ist ja auch nicht gefragt worden, ob da alles andere da sein
So ist
soll oder
es.
nicht. Und diese Beziehungen, es ist ja nicht gesagt, dass man so isoliert ist. Es ist ja vielmehr wahrscheinlich so, dass man doch irgendwie mit vielem stärker verbunden ist, als man
Als
denkt.
wir sowieso, als wir Späteuropäer, ja.
Insofern ist es ja nicht so, dass, wenn man sich aufregt, warum bin ich jetzt da, mich hat keiner gefragt, müsste man gleichzeitig auch noch denken, warum bin ich bezogen
So ist
auf
es,
alles
genauso,
und
ja.
natürlich auch eine Einheit mit
Ja,
allem.
ja.
Also, das ist ja auch zu kurz gedacht, dass ich sage, ich mache mich
So
selber
ist
nicht
es,
oder ich finde mich
ja.
selber zu toll oder zu schlecht,
Ne, es
sondern
geht schon
es
ums
ist ja
Ganze.
das Ganze.
Ja. Und das formuliert ja dann auch, das ist ja dieser Satz, der da in Yad Vashem so eine Rolle spielt, aus dem Talmud, dass wer eine Seele rettet, eine Welt rettet. Und wer eine Seele zerstört, eine Welt zerstört. Weil immer das Ganze eigentlich gemeint ist und mit drin ist. Und einen Sinn gibt es eben nur in diesem Miteinander, von dort her ist das zu sehen. Also das heißt dann, ich lese nochmal aus dem Stern hier, nicht Gott oder der Mensch oder die Welt ist das, was in der Offenbarung unmittelbar sichtbar wird. Sichtbar wird ihr wechselweises Aufeinanderwirken. Nicht Gott, Welt, Mensch sind das Unmittelbare, das hier erlebt wird, sondern Schöpfung, Offenbarung, Erlösung. In ihnen erleben wir es, geschöpft zu sein und Kind und gläubig, ungläubige Träger des Namens durch die Welt. Träger des Namens durch die Welt, Namen heißt natürlich Gott. Nicht? Die Juden sagen ja dann an der Stelle der Name, wenn sie jetzt nicht in der Liturgie sprechen. Also diese drei Quellen, Phänomene, wie er gesagt hat, nicht die sind es eigentlich, sondern das Zusammenwirken dieser drei macht das Leben aus. Und sobald ich isoliere, komme ich nicht weiter. Da muss ich sagen, über Gott weiß ich nichts, über mich weiß ich nichts, die Welt ist ein Rätsel. Aber das Ganze bleibt ja auch rätselhaft, aber es funktioniert eben in diesem Miteinander, das hier geschieht. Sie merken, was hier fehlt, was im Christentum deutlicher vorkommt, da ist nichts von Sündenfall vorgekommen. Nicht? Schöpfung, Offenbarung, Erlösung. Der Sündenfall ist zwar vorgekommen, der steht ja auch in der Bibel da, aber bei den Juden ist nicht von der Erbsünde die Rede. Also die sprechen zwar davon, dass wir unter den Folgen leiden, das sind ja die Verfluchungen, also die Schlange kriecht seither auf der Erde, statt dass sie läuft wie vorher noch. Und die Frauen müssen unter Schmerzen gebären und die Männer müssen da arbeiten, wo die Disteln wachsen oder so. Also die Folgen sind geblieben, aber von Erbsünde ist keine Rede. Das gibt es im Islam gibt es noch nicht mal den Sündenfall. Im Judentum gibt es den Sündenfall und in der Christenheit gibt es dann nochmal diesen Gedanken der Erbsünde, wo die Leute sagen, das geht so auf Augustinus zurück, ne, mit der Auslegung, die da ist. Und die kommt, wenn ich über christliche Anthropologie zu reden habe, kommt die immer vor an zweiter Stelle. Ich spreche immer zuerst von der Schöpfung als Liebesangebot und spreche dann im zweiten Schritt von der Verweigerung der Liebe und des Vertrauens mit dem Misstrauen, das deswegen zwischen uns herrscht. Also erstmal im Verhältnis zu Gott, in jedem zu sich selbst und nochmal in unserer Geist-Leiblichkeit und dann nochmal unter den Menschen untereinander. Das wird hier erstmal weggelassen, steckt aber insofern drin, als ja von Erlösung die Rede ist, nicht? Also insofern ist es schon da, nur will nur darauf aufmerksam machen, dass es hier ein anderes Klima ist als im Christlichen, in der Position. Von Erlösung spricht er schon, dass die hingehört. Also Erlösung geschieht just in dem Augenblick, in dem ein Mensch auf den Anruf Gottes antwortet. So sagt er. Also Gott ruft mich an und wenn ich antworte, die Antwort, damit setzt dann das Erlösen ein. Aber zu dieser Antwort gehört das Verlangen, ja der Schrei, dass alle Welt eben auch von Gott geliebt und dass alle Welt erlöst werde. Die für alle ersehnte Erlösung, die wirkt dann schon in das augenblickliche Geschehen hinein ein. Und deswegen heißt die Einleitung in den dritten Teil vom Stern heißt, über die Möglichkeit, das Reich zu erbeten. Hier kommt nämlich jetzt die Rolle des Gebets vor. Ich meine auch, dass die, also klassisch, das ist, was eigentlich Religion ausmacht. Die Definition von Religion bei Thomas heißt Ordo ad Deum. Also ausgerichtet sein auf Gott. Und das geschieht im Gebet. Und deswegen muss ich eigentlich sagen, also Religion erfüllt sich im Gebet. Warum betone ich das jetzt so? Weil das heute bis in Kreise eines großen Teils unserer Theologen, auch an den Fakultäten, nicht so ist. Die sagen bestenfalls Meditation und sagen, aber Gebet ist eine Vorstufe zur Meditation. Primitive Leute, die sind eben noch am Beten, das heißt, sondern hier ich und da irgendwie Gott oder irgendwo dahinter, aber wenn ich das eigentlich erkenne, dass ich das alles selber bin und ich da göttlich mich selber bejahe, dann ist die Sache ja in Ordnung. Während bei Ignatius gerade umgekehrt, die ganze Meditation findet statt, damit am Ende Gebet stattfinden kann. Also es ist genau andersrum gedreht dann nochmal und ein Großteil unserer Theologen selbst vom Beten nicht die Rede. Weil die auch sagen, was soll's, das sind so anthropomorphe Vorstellungen, Gott weiß ja alles, außerdem Gott ist überhaupt keine Person. Das ist eher eine apersonale Macht oder eine Kraft. Und da gibt es kein Beten, sondern da gibt es nur ein meditatives sich hineinversetzen. Aber dem ist eben nicht so. Sondern hier geht es wirklich darum, kann das erbetet werden. Und beten heißt tatsächlich, wie in vielen anderen Sprachen auch, bitten. Das Gebet der Christenheit, das sind sieben Bitten.
Ist da auch nicht so diese Spannung drin zwischen der Schöpfung, die ja eigentlich gut ist, also ja. Dass man dann im entsprechenden Sinne gar nicht um was bitten müsste, weil man müsste eigentlich meditativ nur erkennen, so jetzt die eine Seite, dass es gut ist ja. Und einfach zufrieden sein und andererseits doch dieses Mittun und das Dankbarsein und das...
Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich würde sagen, ich meine, tatsächlich ist es hier so, dass hier uns alles Mögliche fehlt und man deswegen bittet. Aber ich meine, das Bitten ist in meinem Verständnis nichts anderes als die Zukunftsausrichtung des Danks. Also wenn Dank heißt, ich nehme dankend entgegen von jemand, jetzt kommt wieder meine geliebte Definition von Franz von Baader, danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also in den konkreten Zuwendungen, zum Beispiel der Zuwendung, die meine Person selber für mich ist, dann Menschen, die mir nahestehen oder so, dass ich innerhalb dieser Zuwendungen, die an mich geschehen, eigentlich entgegennehme die Zuwendung als singulare Tantum, ohne Plural Gottes nämlich. Und wenn jetzt zu meiner Dankbarkeit gehört, diese dankbare Annahme der Zuwendung, dann drückt sich gerade meine Dankbarkeit darin aus, dass ich von ihm den nächsten Moment erwarte. Und ich sage, ja klar, du kannst dir gar nicht anders, du hast Ja zu mir gesagt, das gilt dann in der nächsten Minute auch noch. Sondern, dass ich meinen Dank gerade darin ausdrücke, dass dieser Dank in der Zukunftsgestalt diese Erwartung hat des Entgegennehmens. Wie die Augen der Knechte zu den Händen des Herrn und wie die Augen der Mägde zu den Händen der Hausfrau, so gehen meine Blicke zu dir, heißt das im Psalm. Ne? Also dieser Gedanke des Erwartens, das nicht meint, jetzt Gott drängeln zu müssen, sondern sich zu erinnern, dass ich das empfange, weil ich das nämlich sonst vergesse, weil sich das Gute nicht aufdrängt. Ich habe das vor Jahren hatte ich mal eine Diskussion mit einem ungläubigen Kollegen, schon sehr, sehr lange her. Das ist nämlich so lange her, dass wir damals noch 9-mal das Kyrie gebetet haben im Gottesdienst und gesungen haben. Inzwischen ist das ja immer so verkürzt auf 3 oder so. Nicht? Also als noch diese alte, volle Form galt, sagte er, was ist denn das für ein Gott, den Sie da 3-mal anrufen müssen, um Erbarmen? Er scheint ja nicht besonders erbarmungswürdig zu sein. Nicht? Dann fiel mir also dann doch ein, dass die richtige Antwort natürlich heißt, ich muss daran erinnert werden, dass ich das brauche. Er steht eigentlich da mit vollen Händen, nur kann er es mir nicht geben, wenn ich es nicht annehme. Und dieses Bitten um Erbarmen ist nichts anderes, als dass ich ihm erlaube, mir zu geben, um es so auszudrücken, weil er das nochmal auch also abwartet. In der alten Sprache, im Alten Testament, wo das ja noch anders ist, da ist ja der Geist ist ja weiblich und der Mensch ist männlich, dann ist heißt es da so schön im Buch der Weisheit, dass wer morgens früh aufsteht und zur Weisheit gehen will, und dann macht er die Tür auf, dann sitzt sie schon auf der Türschwelle mit den Tautropfen im Haar. Wäre man doch eine halbe Stunde früher aufgestanden. Also einfach so dieser Gedanke, wo er einfach einen anderen Blick bekommt dadurch. Dass es dann zugleich hier auch dauernd Nöte gibt, aus denen wir nochmal schreien müssen oder so, ist richtig. Das wollte ich damit nicht wegwischen. Ich wollte sagen, ich muss noch einen Schritt tiefer graben. Ehe es die Nöte sind, gehört schon die Bitte hin. Und deswegen ja bei Thomas heißt das, ich zitiere das nochmal wieder, dass er ja sagt, Gott will das Bittgebet, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Also er schafft uns zwar, sogar beim Schaffen schafft er ja nicht alleine, denn wir werden ja so geschaffen, dass wir gezeugt, empfangen, getragen, geboren werden. Also er will dem Menschen, so sagt der Thomas, die Würde der Miturheberschaft geben. Und deswegen verlangt er das Bittgebet, weil er verschiedene Dinge nur tut auf unsere Bitte hin. Sonst tut er es nicht. Er tut genug ungebeten. Vom Anfang an sowieso. Aber er will dann zugleich auch alles Mögliche tun mit uns. Und das wird hier eben jetzt nochmal noch mehr zugespitzt. Dass er jetzt eben sagt, Gott schafft die Welt, aber er erlöst sie zugleich mit uns. Der Mensch setzt die Erlösung in Bewegung, indem er antwortet auf Gottes Anruf. So hat es eben ja hier geheißen. Dadurch, dass ich auf diesen Ruf antworte, geht die Erlösung los. Und das geschieht aber, um deutlich zu machen, dass wir da jetzt nicht souverän sind, geschieht das gerade noch mal in der Bitte um Befreiung und Erlösung. Wobei schon ein Stück weit, 2 Sätze dazu, der erste Satz ein Stück weit schon dieses Beten um Erlösung, schon ein Stück Erlösung ist. 2. Satz, dass ich überhaupt bitten kann, kriege ich schon geschenkt. Deswegen gehört zu einem wirklich reflektierten Bittgebet immer schon der Dank dafür, dass man überhaupt auf die Idee gekommen ist, zu bitten. Denn man kommt ja nicht auf eine Idee, sondern die Idee kommt zu mir.
Nochmal zu der Zukunftsgestalt von Dank. Ja. Das als Erwartung ist es ein bisschen konkret, könnte man auch sagen, erstmal prinzipiell ein Vertrauen könnte ja auch schon.
So ist es, das wäre der richtige Ausdruck.
Ja. Und dann wäre es nicht so, hätte man es nicht so in der Hand. Dann würde man es, ich erwarte was von dir, hat, also wenn man es, wie man es liest.
Ja.
Du liebst mich, deswegen erwarte ich, oder du hast was getan in der Vergangenheit, deswegen erwarte ich. Man könnte auch sagen, Vertrauen, ich meine, das kann dann wieder so ein bisschen schicksalsgläubig.
Eben, deswegen.
Das ist dann wieder der andere.
Nee, aber dazwischen muss ja, ich meine, es ist richtig und wichtig, dass Sie hier diesen Unterschied einzeichnen, dass es nicht bloß mit dem allgemeinen, also Wohlfühlen, ich bin jetzt gemocht, drin ist, sondern dass hier tatsächlich Erwartungen verlangt sind. Und ich muss mit dem nächsten Schritt sagen, diese Erwartungen sind tatsächlich verlangt. Also ich formuliere das auch so und sage, Gott erwartet von uns, dass wir was von ihm erwarten. Und der berühmteste Text dafür ist die Geschichte mit dem Jesaja, der zum König Ahas kommt. Wo draußen, also die Assyrer sind es, glaube ich, und da die Stadt umzingeln. Und er sagt, wünsch dir doch ein Zeichen vom Herrn. Und dann sagt der Ahas, also der Karren ist so im Dreck, ich will Gott da gar nicht lästig fallen. Und dann kriegt ja der Prophet einen Zornanfall, nicht, und sagt, du fällst meinem Gott lästig. Und dann macht er einfach ein Zeichen und wird, die junge Frau wird empfangen und ein Sohn empfangen. Und das ist ja die Antwort, weil eben er verlangt, Gott sagt, ich habe doch gezeigt, dass ich für dich da bin, also sollst du auch was erwarten, so wie Kinder selbstverständlich erwarten, dass die Eltern sich da um es kümmern, wenn ihnen da was fehlt. Und erst die größeren Kinder nehmen das nicht mehr so ganz selbstverständlich hin, aber zunächst mal gehört das einfach so hin, dass das einfach mitgegeben ist und muss sich dann in solchen Notsituationen natürlich bewähren, das war. Aber gemeint ist schon eine konkrete, nicht bloß ein allgemeines sich wohlig fühlen, sondern wirklich auch konkret was erwarten. Eigentlich konkret jeden Moment. Also dieses Wunder, dass man jeden Moment noch weiter leben kann. Während wir uns so angewöhnt haben zu sagen, das ist ja von selber. Beste Beispiel, dass eben bei der Creatio, die Creatio ex nihilo schon eine schwierige Sache ist, aber die Creatio continua wird so gut wie kaum reflektiert von den Leuten. Dass wir also jeden Augenblick geschaffen werden.
Erwarten habe ich halt das Problem, dass ich irgendwie mir vorstellen muss, was ich erwarte. Während ich beim Vertrauen sagen kann, aber auch wie das Kind.
So ist es, ja.
Ich vertraue einfach, dass es, ja, dass es gut läuft und ich erwarte jetzt nicht, dass wir jetzt, ja, morgen dort und dort hinfahren.
So ist es. Das ist auch wichtig, das festzuhalten. Das ist übrigens ein Punkt, der mich genauso bewegt wie Louis und wo ich auch keine Antwort darauf habe, dass an sich Jesus immer sagt, wir müssen bei jedem. Nein, dass Jesus selber immer so betet, dass er sagt, aber dein Wille geschehe. Und dass er bei ein paar Mal das nicht von uns verlangt, sondern er sagt, wenn wir nur einen Krümel Glauben haben, dann können wir zu jedem Baum sagen, wirf ins Meer oder so. Nicht? Also wo ich sage, das soll mir mal einer erklären, er selber hat nicht so gebetet. Ja, und ich weiß es nicht, wieso das ist. Das sagt er öfter. Und ich kann mir das eben nur so erklären, dass er schon meint, da steckt das andere einfach mit drin. Also ich darf natürlich kein Misstrauen haben, dass Gott vielleicht etwas zu schwer fände oder zu mühsam oder zu lästig oder so. Das soll ich eben nicht denken. Aber dass ich ihn zugleich auch nicht versuchen soll, so heißt ja die Formel in seiner eigenen Versuchung in dieser Schilderung. Wo der Teufel will ihn doch dazu verführen, wirf dich da vom Tempel, dann wird er schon ein paar Engel schicken, die dich festhalten. Dann sagt er, nee, so nicht, sondern es soll schon hier vernünftig zugehen und das tue ich nicht. Also, dass ich schon weiß, wo vertraue ich im Allgemeinen und ich soll meine Bitten formulieren, aber immer mit diesem Zusatz, wenn du es nicht anders meinst. Den Leuten drücke ich das immer so aus, ich sage, es gehört das Wissen dazu, dass die Liebe auch Nein sagt. Und dass man einen Unterschied machen muss, auch wo Gott mich nicht erhört, hat er mich doch gehört, dass ich das nicht gleichsetze. Und dann wäre drittens der Gedanke zu sagen, wenn Gott es nicht erfüllt, dann weiß er schon warum. Und dann ist es wahrscheinlich richtiger. Und wir müssen uns ja selber bloß fragen, wo wir wären, wenn bisher alle, so sage ich dann immer, wenn bisher alle unsere Wünsche in Erfüllung gegangen wären. Wo wir sehen, deswegen sollte man niemals so bedingungslose Wünsche haben, so, sondern es gibt nur einen bedingungslosen Wunsch, dass man nämlich nicht gegen sein Gewissen handelt.
Also insofern doch die Erwartung erstmal relativ.
So ist es. Also,
ehrlich,
ja,
Vertrauen.
Ja, aber das Vertrauen bleibt sonst zu abstrakt, wenn es nicht zugleich auch ins Konkrete geht. Und da sollen wir auch den Mut haben, das zu tun, also Vorschläge zu machen und zu sagen, das wünsche ich mir oder das will ich, und wenn es eben nicht so geschieht, dann soll es eben dann nicht sein. Aber dass er an sich von uns was hören will, das meine ich, sollte man eigentlich schon mitsehen. Und das Besondere eben, sagt er nun, bei dieser Bitte um das Kommen des Reiches, also darum geht es ja, ist der Umstand, dass die Bitte zugleich schon Dank dafür ist, dass das Reich gekommen ist. Nicht, denn ich könnte ja gar nicht bitten, wenn das Reich nicht schon begonnen hätte. Und deswegen haben ja die Gebete sowohl bei Israel wie bei den Christen die Gestalt der sogenannten, beginnt es mit der Anamnese, also der Erinnerung. Du hast unsere Väter nicht im Ägyptenland gelassen, darum bitten wir dich. Oder die Christen sagen, du hast deinen Sohn vom Tod auferweckt, also bitten wir dich. Also dass man immer so anspricht, die Erinnerung, aus der wir auf unsere Hoffnung gründen, weil die Hoffnung ja nichts anderes ist als, wie gesagt, Zukunftsgestalt von Dank. Also ich bringe zum Ausdruck, dass ich schon begriffen habe, dass das jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist, die bisherige Geschichte, sondern dass da schon was war, aber dass sie fortzusetzen ist. Und so dass im Grunde kann man also sagen, sind natürlich diese Bitten schon erfüllt, aber sie müssen fortgesetzt werden. Und er sagt uns, erfüllt sind sie dort natürlich am deutlichsten, wo Menschen die Erfahrung machen, dass sie lieben können und dass sie gemeinsam dafür danken können. Also dass wir dieses Können können, das wäre nicht selbstverständlich ist. Das ist an sich schon eine solche Bestätigung, dass das Reich Gottes immer schon gekommen ist. Stern heißt das so, in der im Dank geschehenen Vereinigung der Seele mit aller Welt ist das Reich Gottes schon gekommen und alles jemals mögliche Gebet erfüllt. Der gemeinsame Dank ist schon die Erfüllung alles dessen, worum gemeinsam gebetet worden war. Also, dass wir da gemeinsam da hinausblicken, in diesem Vorblick gehört das hinein, dass das da eigentlich schon gegeben wäre. Und deswegen ist das die Zukunft. Also die Schöpfung ist die Vergangenheit, die Offenbarung ist die Gegenwart und die Erlösung ist die Zukunft, dass die mit drin steckt. Gegenüber von Betonungen, als ging es bloß um die Vergangenheit oder so, sondern die Erlösung ist eben schon unterwegs und da zeigt sich natürlich die Spanne zwischen Christen und Juden, dass die Juden den Verdacht haben, dass die Christen ungeduldig sind. Während die sagen, wir müssen noch warten, wir gucken raus, die Welt ist noch nicht erlöst, es sieht alles noch aus wie vorher. Und die Christen sagen, doch, doch, im Kern ist das schon passiert, nur sieht man es noch nicht. Sondern die sollten ein bisschen bescheidener sein und weniger ungeduldig und sagen, wir warten eben noch. Das ist der Unterschied. Darüber müssen wir noch extra reden, über das Verhältnis von Juden und Christen auch in seinem Entwurf.
Ja. Sagt, die ersten drei Fragen sind so unklar formuliert, wer soll es eigentlich tun? Also dein Reich kommt ja. Nach dem Motto, der Raum werde geputzt, aber
ja,
wer macht es
eigentlich? Ja, ja.
Und da wäre ja auch ein bisschen das Mittun noch.
Und da steckt überall das drin. Also an einen Bitte übrigens erscheint es auch, nämlich beim Dein Wille geschehe. Da heißt es nämlich, wie im Himmel, so auf Erden. Also in der Voraussetzung, dass es im Himmel geschieht, die himmlische Liturgie wird gefeiert, denn die bösen Engel sind ja in die Hölle geworfen worden, sodass also im Himmel die himmlische Liturgie herrscht. Und jetzt heißt diese Erklärung dann der Bitte, und das soll auf Erden auch so sein, dass hier gehorcht wird. Hier ist es aber eben nicht so. Nicht? Also es fehlt nicht ganz. Beim ersten fehlt es ganz, das war. Nicht? Geheiligt wäre der Name, kommt nichts. Dann aber beim Wille, dein Reich komme, auch nicht. Aber jetzt beim dritten kommt es, nicht? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also da taucht schon auf, denn das sind natürlich wir dann. Simon Weil sagt dann, die ganze Natur gehorcht. Schönheit ist das Lächeln Christi auf der Welt, sagt sie. Das ist die äußere Seite des Gehorsams. Also die Wellen fließen so, wie sie müssen und die Alpen heben sich so, wie sie müssen. Das ist einfach Ordnung. Und wenn wir stolpern, erfüllen wir auch die Naturgesetze. Dann fallen wir eben auch, ohne dass es unser Wille ist. Aber mit unserem Willen müssen wir freiwillig gehorchen und das lassen wir zu oft. Und das müsste dann noch eigens geleistet werden und das steht an. Und um das nicht einfach bloß zu behaupten, sondern um das wirklich zu sehen, muss man das einüben im Sehen lernen und im Tun. Sagt, dass man da ein Gespür dafür kriegt, für diese Folgeleistung, die schon da ist. Also dass ich in der alltäglichen Wirklichkeit das schon sehe, dass man da die andere Seite mitsieht. So dass ich dann also in diesen Spannungen stehend zwischen dieser Entfaltung und Verwirklichung an sich ja, aber eigentlich noch von uns zu vollziehen. Das haben wir bei uns auch im eschatologischen Vorbehalt, nicht? Dann erlöst, aber in Hoffnung, oder so heißen auch die christlichen Formeln. Grundsätzlich schon passiert. Rahner sagt immer, an sich ist die Quellen des Übels sind schon gekappt, aber das fließt eben noch. So ähnlich wie hier Sterne noch scheinen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, weil die eben so viele Lichtjahre weg sind, dass der Stern inzwischen längst untergegangen ist. Wir haben es noch nicht gemerkt, weil das Licht immer noch unterwegs ist. Also die Erlösung wirkt dann weiter, wenn der Nächste ebenfalls zum Liebenden wird. Wann jedoch wird der Nächste seinerseits auf die Liebe Gottes antwortet, das haben wir eben nicht in der Hand, da müssen wir warten. Und deswegen ist jetzt für ihn die Enttäuschung so wichtig. Er sagt, die Enttäuschung hält die Liebe bei Kräften, steht im Stern. Das hat natürlich zwei Zugänge. Der erste Zugang ist einfach der philosophische. Enttäuschung ist eine tolle Sache. Oder wollte man lieber in der Täuschung bleiben? Ich meine, es schadet, dass man sich vorher getäuscht hat. Ne? Aber Enttäuschung ist an sich was Gutes. Also das könnte man schon philosophisch so lesen. Aber er meint es natürlich anders, dass man sagt, ich kann eben nicht warten. Ich muss also akzeptieren, dass das, was ich mir in der konkreten, eben nicht in der bloß abstrakten, sondern in der konkreten Erwartung vorstelle, mit guten Gründen vorstelle, dass das nicht eintritt. Sei es, weil der andere nicht der liebe Gott ist, sei es, dass er wirklich schuldig wird. Oder auch man selber. Wir sind ja von uns selber auch nicht bloß enttäuscht, wenn wir uns absolut daneben benommen haben, sondern dass wir doch das wieder auch nicht so hinbringen, nicht so wach zu sein, nicht so aufmerksam, sei es bei einem Musikstück oder bei einem Gedicht oder im Gottesdienst, dass man selber nicht wach genug bleibt, um das mit zu vollziehen, ohne dass das ein Vorwurf ist. Man ist einfach nur traurig dann. Nicht? Also das muss man alles mithören dabei und sagt, wenn das mit dazu kommt, dann ist es so, dass eben statt, dass man da träge wirkt und sich den Erfolg genießt, dass eben dann nochmal dieser Satz, die Enttäuschung hält die Liebe bei Kräften. Durch diese Herbheit, dass die mit hineingehört. Und deswegen drohen uns in dieser jetzigen Zeit zwei Gefahren, die Kleingläubigkeit und die Vermessenheit. Die Kleingläubigkeit ist so die Verzagtheit, deswegen durfte Mose nicht ins gelobte Land, wo er dann mit dem Stock da am Felsen steht und sagt, ja, wie soll ich da jetzt wohl Wasser rauskriegen? Ne? Und darum darf er ja nicht ins gelobte Land. Und auf der anderen Seite so die Vermessenheit, ja klar, das kriege ich schon hin, wenn ich das nur sage. So wie so früher gab es die Zeit, wenn man da also 9 Herz-Jesu-Freitage hält, ist die Todesstunde also gerettet, da kann man sich vorher wie eine Wildsau benehmen, nicht? Das ist ja so die Gefahr bei den Katholiken, dass sie dann so abergläubisch werden in so Punkten. Das geht nicht, nicht? Sondern wie steuere ich also zwischen der Kleingläubigkeit und der Vermissenheit durch? Also der Kleinglaube besteht darin, Gott nicht zuzutrauen und nicht an die Kraft der Liebe zu glauben. Die Vermessenheit darin, dass man alles auf einmal haben will und nicht warten kann. Und deswegen beschreibt er diesen dritten Teil mit in Tyrannos, also die mit Gewalt was durchsetzen wollen. Also in Philosophos ist das erste Buch, in Theologos das zweite Buch und in Tyrannos ist das dritte Buch, wo es um die Erlösung geht, weil ich die Erlösung zwar selber mitgestalten muss, aber sie nicht in der Hand habe, sondern ich habe nur entgegenzunehmen und dann jeweils die Antworten zu geben und zu respektieren, dass die anderen auch ihre Antworten zu geben haben und ich nicht deren Antworten vorwegnehmen kann. Die Eltern nicht für die Kinder und man nicht für den Partner und was weiß ich. Oder wo das hingehört, sondern jeder nur an seiner Stelle für sich erstmal. Für den anderen kann er nur beten an der Stelle und natürlich sie ermuntern und ihnen da helfen oder so. So, und das Ganze entwirft er jetzt nun von der Sprache her. Das ist ja das Neue, da haben wir vorhin ja dran angeknüpft, dass wir sagen, hier geht es nicht ums Denken, sondern ums Sprechen. Was war das erste Wichtigste beim Sprechen? Dass es eben nicht mehr einer allein ist, ein bloßes Denken seiner selbst, sondern dass ich im Gegenüber bin zu. Und dann hat man gesagt, das Erste war die Schöpfung und da war die Grundkategorie die Erzählung. Es wird erzählt von der Schöpfung. Die Person ist die dritte Person dort. Es wird in der dritten Person, er tat, er machte, die Leute taten und machten. Also ist die dritte Person. Der Numerus ist der Plural. Ja, mehrere Leute, die da tätig sind und handeln. Das Tempus ist die Vergangenheit. Und der Modus ist der Indikativ. Das ist das, was dorthin gehört. Und das ist die Schöpfung. Der immerwährende Grund der Dinge. Das ist also das erste Buch. die Rolle der Sprache dort. Und jetzt im zweiten Buch wird es mit der Sprache anders. Da kommt, ist nicht in erster Linie die Erzählung, sondern die Wechselrede. Das Ich-Du ist es. Also jemand spricht mich an und ich spreche jemand an, ich habe zu antworten. Ich werde angesprochen. Da kommt er mal auf diesen ersten Ruf Gottes zu sprechen. Adam, wo bist du? Und der Adam antwortet dann, so schreibt er das, ich bin hier, davon haben wir schon öfter geredet, ich bin hier, heißt das halt im Deutschen, im Hebräischen ist das wunderschöne Wort Hineni, heißt wörtlich, sieh hier das Dasein meiner. Also ich bin da nicht im Nominativ da, sondern ich bin schon in einem obliquen Kasus da. Sieh mich, könnte man kürzer sagen. Me voici, heißt das, wird das beim Levinas heißen, me voici. Sieh mich hier. Wir sagen, ich bin hier. Dann sieht das so aus, als wäre ich so das Zentrum. Ne? Während die Bestimmung klar bleibt, wenn ich sage, me voici. That's me. Also, es ist, also die Person, um die es hier geht, ist die zweite Person. Und wobei ich nicht die erste Person bin, sondern natürlich die zweite. Denn zuerst fragt Gott mich, wo bist du? Nicht? Und so, dass ich hier das Du bin eigentlich. Der Numerus ist der Singular. Das ist kein Plural, wird nicht ihr gesagt, sondern du. Der Einzelne wird beim Namen gerufen. Es ist die Gegenwart. Und es ist der Imperativ. Es wird nicht einfach erzählt, sondern es wird gesagt, eben, was heißt das hier, das Wort Gottes? Liebe mich. Liebe den Herrn, dein Gott. Das ist das, was hingehört. Und damit ist also jetzt die Grammatik ist hier nicht jetzt einfach die Logik wie beim ersten, sondern hier ist es jetzt der Eros, das Streben nach, das Antworten wollen, die Sehnsucht danach, immer besser antworten zu können. Das wird dann bei Levinas heißen Désir, im Unterschied zu Besoin. Besoin ist mein Bedürfnis, meine Nöte, mir fehlt was. Désir, die Sehnsucht, wacher zu sein, lebendiger zu sein, aufmerksamer zu sein, dass das dort hingehören würde. Also Wechselrede, angeredet sein, nicht im Nominativ, sondern eigentlich im Akkusativ, was leider nun Anklagefall heißt, nicht? Es müsste einmal angeredet einfach heißen. Wörtlich heißt auch accusare, accusau. Was heißt jetzt accusare?
Das könnte auch verursachen.
Ja, es ist nicht causare. Aber vielleicht, ja.
Im Prinzip von der Wirkung her, ja. Wenn man das von Gott her denkt,
ist es das natürlich. So ist es. Werden wir durch das an. Könnte man so sagen schon, das wird, aber es ist gut, dass das jetzt da auch nicht so im vollen Sinn passiert, denn dann würde der Imperativ wieder nicht passen, nicht? Denn wenn dann alles geschieht, während ich werde ja gerade aufgefordert, selber was zu tun, nicht? Also liebe mich. Oder genauer, so sagt sie auch Jesus, lass dich lieben. Also der Petrus soll ja nicht die Füße waschen erstmal, sondern er soll sich waschen lassen. Also das Erste ist, sich lieben zu lassen. Wo das so nach diesen Büchern da steht, ist das also die Leistung der Männer, dass die lieben lassen, nicht? Wie das dann da angeblich heißt. Also hier nehmen wir erstmal die Form raus, ich bin erstmal vierter Fall. Und ich habe entgegenzunehmen, anzunehmen. Lieben heißt eigentlich erstmal sich lieben lassen, weil wir nicht da der Erste sind. Sondern der Eros ist eigentlich ein zweites, nämlich eben diese Sehnsucht danach, sich umso besser beschenken zu lassen, um das so auszudrücken. Das wäre also das zweite Buch unter dem Grund, ich, du. Und zwar eigentlich das Du groß geschrieben und das Ich klein geschrieben. Wobei das Ich selber eben auch erstmal ein Du ist schon und das eigentliche andere Du, Anochi, ich bin der Herr, dein Gott, da tauchte das Ich auf. Also ausführlich. Ja, und dann kommt jetzt die dritte Sache. Also das erste war die Erzählung. Das zweite ist dieses Gespräch, die Wechselrede, Dialog in der Offenbarung. Und das Dritte, die Erlösung, das ist im Vorgriff der Zwiegesang, der dorthin gehört. Das ist das, was jetzt die Sprache hier leistet. Also die Sprache als Gutheißen, das haben wir gehabt in der Vergangenheit, nicht? Die Schöpfung heißt Gutheißung, da habe ich ausführlich nochmal dran erinnert. Das Stammwort der Offenbarung heißt eben ich oder du, wie man das nimmt, nicht? Dieses hier bin ich, was eigentlich heißt sie mich, dass das eigentlich so gemeint ist. Und da gehört dann der Satz hinein, wo, den ich schon öfter zitiert habe und wo Rosenzweig dann in einem Brief schreibt, das sei die Mitte von seinem ganzen Buch gegen Goethe, denn wahrhaftig, Name ist nicht Schall und Rauch, wie also der Faust ja dem Gretchen sagt, als Gretchen den Faust fragt, wie es denn mit der Religion steht. Und das haben sie heute wieder, haben sie den neuesten Spiegel angeguckt. Das ist vorne drauf, ist also da so Gott Vater, so steckt die Hand aus und dann steht dann darauf Zukunft ohne Gott, also Religion ohne Gott ist die Zukunft. Das ist übrigens ein Interview mit dem Spähmann drin, über zwei Seiten, wo er das nochmal so belegt, weil vorher kommt da der Hauptpastor von Hamburg da zu Worte, der dann darüber predigt, dass man am besten also von Gott so redet, dass es ihn gar nicht gibt oder so. Das ist halt dann viel vernünftiger und das höre ich ja heute dauernd von Theologen. So nach dem alten Satz, er ist Theologe und sie glaubt auch nichts. Nimmt das mal also so guckt und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Dass also diese Dimension da fehlt, also der sagt ja, und dann meint der Spiegel, vielleicht ist das die Zukunft einer Religion ohne Gott. Und da gibt es ja inzwischen, sind ja jetzt schon englische Kirchen, sind ja schon angemietet von so Atheistenkirchen, damit die da am Sonntag so religiöse Geschichten machen können, auch mit Scherzchen und Witzchen dabei, also kein Gott, aber das ist einfach so ein bisschen so religiös, so die Dimension des Lebens damit einbeziehen. Also das, was man deswegen heute eher Spiritualität nennt, statt religiös. Was auch so die Leute sagen, na religiös bin ich nicht, ich spirituell bin ich, ja. Nicht? Weil Religion hat immer noch was mit dem Gegenüber zu tun. Ich glaube dir, ich lobe dich oder so, dass das ja auftaucht. Und das muss man wegnehmen, weil das so anthropomorph ist. Und deswegen hat man einfach so ein bewegtes Gefühl angesichts der Tiefe der Welt. In der Musik und in der bildenden Kunst und in den Gedichten.
So geht es ja vorher, das ist ja Goethe, die Worte davor sind ja Gefühl.
Ja, genau, das ist genau Goethe. Das ist genau das Bürgertum, das dahin gehört. Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion. Wer diese beiden nicht besitzt, der habe Religion. Wichtiger Goethe-Satz aus dem Distichen, ne? Wo das also genau hingehört. Und dagegen eben diese Front, denn wahrhaftig, Name ist nicht Schall und Rauch, sondern Wort und Feuer. Den Namen gilt es zu nennen und zu bekennen, ich glaube ihn. Das ist die Formel, die er genau in der Mitte dieses dreibändigen, dreibüchigen Buchs also hat, wo er das also aufnimmt als Satz. Das ist das Zentrum der ganzen Geschichte. Also sprechen unter dem Gebot der Liebe ist dann die Beseelung der Welt durch Namen, dass der Adam die Namen gibt an die Wesen der Welt, das ist schon die erste Antwort, die hier geschieht dann, die hier gegeben wird. Und die Welt ist gut, nicht? Das ist der Satz, der schon in der Schöpfung hingehört. Die Welt ist gut und zu leben ist gut. Das ist das Ja-Gut, sagt er. Das ist die Grundbestimmung der Schöpfung. Und wenn ich jetzt also dann in der Erlösung bin, dann spreche ich jetzt unter dem Gebot der Liebe. Und da kommt jetzt die Namengebung hinein. Namengebung, jemand einem Namen geben, heißt ja ihn erkannt haben. Wissen, wie er zu benennen wäre, welchen Namen er hat. Und die Frage ist, wie nah kommt man da dem Namen Gottes, der da auf dem weißen Stein steht? Das ist eben die Frage. Das behandelt auch der Thomas, dass man eigentlich etwas nur erkennen kann im Maß, wie man es liebt. Dass das dort in Goethe Name, das Zeichen der Anwesenheit des Menschen. Und dann der Stammsatz der Erlösung, denn er ist gut. Da kommt also wieder die dritte Person hinein. Aber zunächst mal geht es also um den Zwiegesang. so baut er das auf. Der sagt, dass jemand eben sagt, ja, es ist in Ordnung, und dann sagt der andere, ja, du hast recht mit dem Ja, ich sage das auch. Deswegen sagt er, ist hier die Person, die entfällt an der Stelle, denn hier käme, also ich würde da schon eine hinschreiben, er macht es nicht, ich würde dort nämlich das Wir hinschreiben an der Stelle. Aber das Wir jetzt nicht, wie wir es in der Grammatik kennen, wo das Wir ja der Plural von Ich ist, sondern wir jetzt auch nicht 3, 4, sondern wir das, was er auch als Grammatik, als Numerus vorschlägt, nämlich den Dualis. Also nicht der Plural, nicht der Singular, sondern der Dualis, der in verschiedenen Sprachen also noch extra existiert, die Zweiheit bloß. Und sagte, die ist der eigentliche Gestalt des Lobes, dass das so steht, also preise den Herrn, denn er ist gut, und dann antwortet der andere, preise den Herrn, denn er ist gut. Und das schreibt dann der Rosenzweig so, also ein Ja und dann nochmal ein Ja, also ist einfach das doppelte Ja, was hier dabei herauskommt. Und die Zeitgestalt ist die Zukunft, und der Modus ist der Kohortativ, also lasst uns beten, lasst uns singen. Hier weichen ja auch so manche modernen Geistlichen aus und sagen, wir wollen beten. Wo ich am liebsten fragen würde, woher wissen Sie das, dass ich das will? Ne? Der soll nicht sagen, wir wollen. Das ist so ähnlich, wie so bei den Mülldingern so dran steht, wir danken Ihnen, dass Sie den Müll da reinwerfen. Anstatt dahin zu schreiben, bitte hier den Müll einwerfen. Ne? Und so sollen die nicht sagen, wir wollen beten, sondern die sollen sagen, was dort steht, lasst uns beten. Oremus. Das ist ein Kohortativ, das ist eine Aufforderung. Dass er hofft, dass die Leute das auch gerne tun, mag ja sein, aber bitte, die Formel heißt, lasst uns beten und nicht wir wollen beten.
Danke, dass Sie nicht rauchen.
Ja, eben, ja, genau, dieselbe Formel. Nee, das geht nicht.
Höflicher heutzutage.
Ja, das ist heute fast notwendig. Also da gibt es schon ganze Topoi von Literaturkritik, also Sprachkritik dazu in den entsprechenden Büchern natürlich. Also das ist hier gemeint, der Kohortativ, die Aufforderung. Und deswegen hat es auch diesen Zukunftscharakter. Und als Grammatik sagt er hier das Pathos. Also deswegen so eben diese Fülle, die Pauken und Trompeten und die Zimbeln und was da alles so hingehört, nicht? In den Psalmen. Das ist das, was hier Erlösung heißt oder eben die ewige Zukunft des Reiches, dass das hier gegeben ist. Als Wort Gottes im Wort der Menschen. Welt ist das, was es im Gesprochenwerden der Sprache gibt, als das immer neue Ereignis, in dem zugleich Mensch und Gott mitspielen. Nochmal Rosenzweig, im kleinsten Dinge wirken so alle drei Gewalten ineinander. Es ist ein Stück Welt, Menschen geben ihm seinen Namen, Gott spricht ihm den Urteilsspruch des Schicksals. Also diese drei Dinge sich hier miteinander verknüpfen, so wie die Bibel Gottes Wort in Menschenworten ist. Also in der Sprache geschieht genau diese Überbrückung der Verbindung zwischen Gott und Mensch. Das Wort ist das Gleiche, wie es gehört und wie es gesprochen wird. Dass das hier zusammenkommt, und das geschieht vor allen Dingen natürlich am Feiertag. Deswegen ist Feiertag, um diesen gemeinsamen Lobgesang zu erheben. Werktags hat man zu arbeiten und so eine Arbeit zu tun, die so anliegt. Und am Feiertag kann das eigens gefeiert werden. Der Feiertag ist aber die Schule für den Alltag. Und das steht dann in diesem Büchlein über den gesunden, kranken Menschenverstand. Wo finden wir denn im Alltag des Lebens einen Ort, wo unmittelbar von Gott, Welt, Mensch die Rede ist? Der Alltag bietet einen solchen Bezirk nicht, aber der Feiertag. Der Feiertag macht den Alltag erst zum Alltag. Genau das Gleiche, was der Alltag treibt, muss auch der Feiertag treiben. Rahner spricht davon, von Tautropfen, wo sich dann die Sonne drin spiegelt. An einer Stelle, der wird ja auch so manchmal so poetisch so zwischendurch. Also, dass das hier da auftaucht und in dieser Form da ist. Also das Leben ist so, das Leben, da muss versucht werden, das umzusetzt werden, und dem Leben wohnt eben der Tod inne, das Leben lebt hin zum Tod, das macht eben die Sache so schwierig, die da auftaucht hier. Das ist klar, dass das damit gegeben ist, aber der Grund ist gesetzt. Und sagt, und von dort her und in dieser Form, so könnte man dann also leben. Da haben sie so einen, das ist sein Aufriss, wie er sagt, wie man jedenfalls als Jude zu leben hätte. Jetzt muss ich beim nächsten Mal nochmal aufnehmen, noch extra, das habe ich ja noch ausgelassen, jetzt was er sagt über das Verhältnis von Juden und Christen. Weil er versucht, die beiden zusammenzudenken und sagt, die sind beide notwendig bis zum jüngsten Tag und haben ihre Aufgabe für sich. Wie weit kann man das mitvollziehen und wie weit macht man einen Einspruch? Also einen Einspruch kann ich jetzt schon formulieren im ganz einfachen Sinn, dass nämlich nach dem Selbstauffassung des Christentums die Kirche Jesu Christi nicht bloß die Kirche der Heiden, sondern die Kirche der Heiden und der Juden ist. Da bleibt schon ein Unterschied nochmal bestehen. Aber was das jetzt näher heißt, also wir können nicht sagen, dass wir jetzt alle bloß, wir sind also weitgehend also Heidenchristen, ne? Aber dass man das nicht einfach so übernehmen kann, darüber müssen wir dann beim nächsten Mal noch reden. Er macht eben hier einen Entwurf, wo er sagt, beide gehören zusammen. Das Judentum bezieht sich auf den Vater und wir eben auf den Sohn. Und da ist noch mehr zu sagen darüber, das machen wir dann beim nächsten Mal. No. Schönen Dank. Ach so, jetzt habe ich das vergessen, ich dussel. Das hätte ich ja 5 Minuten vorher aufhören müssen. Haben Sie schon ausgeteilt? Wunderbar.